von nun noch Jesus. Das würde ich mir von Herzen wünschen, dass wir uns das als Vorsatz für dieses neue Jahr nehmen. Nur auf ihn zu schauen. Danke für die Lieder. Wir haben heute den Anfang mit dem Sokrates-Dialog gemacht. Und ich freue mich, dass wir uns auch darauf einstellen können, zu prüfen. Und das ist auch die Jahreslosung für dieses Jahr. Prüfet alles und behaltet das Gute. Der Apostel Paulus schreibt dieses an die Gemeinde in der Stadt Thessalonich, heute Saloniki. Und über die Entstehung dieser kleinen Gemeinde lesen wir in der Apostelgeschichte Kapitel 17. Da ist Paulus und Silas unterwegs und kommen in diese Stadt. Und dann in Vers 4 lesen wir, etliche von den Juden ließen sich überzeugen und schlossen sich Paulus und Silas an. Dazu kommen noch viele Griechen, die zum jüdischen Glauben übergetreten waren, sowie eine große Zahl von vornehmen und angesehensten Frauen der Stadt. Und dies blieb in dieser Stadt nicht ohne Folgen. Neid, Eifersucht von den konservativen Juden ist aufgestanden und sie unternehmen sogar was. Sie versammeln den Pöbel der Stadt, sagt die Schlachterübersetzung. Und die zetteln einen Aufstand gegen die Christen auf. So wurden sie von Anfang an verfolgt. Und Paulus hatte Sorgen um diese Gemeinde. Er betete, aber er betete nicht nur. Er schrieb ihnen auch und versuchte sie durch sein Schreiben zu ermutigen. Und deshalb schreibt er ihnen auch unter anderem, prüfet alles und behaltet das Gute. Diesen Text möchte ich mal in dem Zusammenhang lesen, was geschrieben wurde. Das heißt, der ganze Brief ist eigentlich der Zusammenhang, aber das würde heute den Rahmen natürlich sprengen. Deshalb beschränke ich mich auf die Verse 12 bis 22. Ich bitte euch, all die Leute besonders zu achten und anzuerkennen, die eure Gemeinde leiten, die an euch arbeiten und euch vor falschen Wegen bewahren wollen. Achtet sie in Liebe für ihre Mühe und seid ihnen dankbar. Vor allem aber lebt in Frieden miteinander. Ich ermahne euch, helft denen zurecht, die leichtsinnig in den Tag hineingehen. Nehmet euch der Schwierigkeiten an und der Schwachen und bringt für jeden Menschen Geduld und Nachsicht auf. Achtet darauf, dass keiner von euch Böses mit Bösem vergilt, sondern bemüht euch, Gutes zu tun, und zwar untereinander wie auch allen anderen Menschen gegenüber. Seid zu jeder Zeit fröhlich, hört niemals auf zu beten, seid zu allem, in allem dankbar, denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Lasst den Heiligen Geist ungehindert in euch wirken. Hört auf das, was er euch sagt. Prüfet alles und behaltet das Gute. Haltet euch aber fern von dem Bösen in jeglicher Gestalt. Allein schon in diesem Text, in diesen Aussagen, hätten wir genug zu prüfen, wie wir uns denn dem Wort Gottes gegenüber verhalten. Und was können wir da Gutes daraus lernen? Prüfen wir unsere Ältesten oder suchen wir ihre Fehler? Suchen wir das Gute? Achten wir sie für ihren Einsatz, manchmal in doppelter, sogar dreifacher Belastung durch Gemeinde, Familie und Beruf? Sind wir ihnen dankbar? Leben wir in Frieden miteinander? Helfen wir Menschen zurecht? Nehmen wir uns der Schwachen an? Begegnen wir jedem Menschen mit Geduld und Nachsicht? Bemühen wir uns immer, Gutes zu tun? auch wenn uns Böses widerfährt, so wie in der Gemeinde von Thessalonich. Und diese Liste können wir natürlich fortsetzen. Dann haben wir schon genug zu prüfen und zu suchen, ob wir Gutes darin finden. Doch um zu prüfen und prüfen zu können, müssen wir etwas haben. Es sollte zumindest irgendwelche Qualifikation oder Kenntnisse vorhanden zu sein. Wonach können wir prüfen? Für gewöhnlich braucht man dafür eine Ausbildung. Du kannst nicht einfach daherkommen und behaupten, zum Beispiel ein Kfz-Prüfer zu sein, obwohl ich so manchen begegnet bin, oder Sachverständiger, davon gibt es auch viele. Aber sind wir das wirklich? Oder denken wir das nur? Welche Hilfsmittel oder Maßnahmen, Messeinheiten und so weiter sind dafür nötig? Und was soll das Ergebnis dieser Prüfung sein? Und noch vieles mehr. Ein Beispiel haben wir nach Thessalonich. Da ist Paulus und Silas in die Stadt Beröa gekommen. Und ich finde es beispielhaft, wie diese Leute sich ihnen gegenüber verhalten haben. Die Juden in Beröa, das nächste, waren bereit, Gottes Wort anzunehmen. Sie hörten sich aufmerksam an, was Paulus und Silas lehrten, wobei sie ständig nachforschten und prüften, ob das, was Paulus und Silas ihnen sagten, mit der Heiligen Schrift übereinstimmte. Die Juden in Beröa wählten ein richtiges Mittel in dieser Hinsicht, um das zu prüfen, was die vor ihnen stehende, ihnen noch unbekannte Prediger von sich gaben. Und das finde ich beispielhaft. Dieses Instrument war das Wort Gottes, die Heilige Schrift. Als Anschauungsmaterial habe ich euch heute auch Messinstrumente mitgebracht. Ich hatte die schon mal gehabt, aber das sind 3 Zollstöcke. Alles zum Messen, zum Prüfen. Und der erste ist ein selbstgemachter. Wisst ihr, den habe ich einfach aus Latten von meinen Abfällen in der Tischlerei zurechtgesägt, die Zahlen draufgeschrieben und dann kann ich damit messen. Und wisst ihr, das ist das Messinstrument unserer Gesellschaft. Das, was der Teufel schon von Anfang an sagte, ihr werdet selbst festlegen, was gut und schlecht ist. Sollte Gott denn wirklich gesagt haben, ihr könnt euch alle euer eigenes Maß nehmen. Gut, können wir. Aber was kommt daraus aus? Das ist unsere demokratische Gesellschaftsordnung. Und wenn die Mehrheit ihre Maßstäbe anlegt, dann wird bei uns heute ein Gesetz gemacht. Dann gibt es einen Zollstock, der ist mir für mich interessanter. Wisst ihr, da habe ich einen ganz normalen genommen und habe ihn auseinandergebaut. Dann nahm ich von dem echten einfach ein Stück von hier und setzte ihn hier rein. Und dann habe ich ihn wieder zusammengenietet und das ist auch ein Zollstock. Und ich kann damit messen. Das ist der Zollstock, der, wie soll ich das nennen, modernen, ja, modern sollte man eigentlich sein, liberal, ja, liberal je nachdem, wozu. Aber zur Schrift, zu unserem Maßstab, können wir nicht liberal sein. Das ist der Zollstock der Kirchen, die versuchen, sich auf irgendeine Weise gesellschaftsrelevant darzustellen. Wir müssen doch etwas unternehmen. Allein die Bibel, das Wort Gottes, ist nicht genug. Wir müssen uns etwas einfallen lassen, um Menschen in die Kirche zu locken. Und dabei habe ich letztes Jahr im November, ich habe den aus der Zeitung ausgeschnitten, den Artikel, vom 21.11. mit Harry Potter in die Kirche. Was hat Harry Potter mit der Bibel zu tun? Wenn ihr manche Pfarrerinnen fragt, eine ganze Menge. In verschiedenen Orten gab es zuletzt Gottesdienste zum Thema. Mit solchen Aktionen versucht manche Kirche, wieder mehr Menschen für ihre Gottesdienste zu begeistern. Unsere Kirche hat mich schon immer an die große Halle erinnert, sagte Pfarrerin Andrea Cordes. Und für ihren ersten Harry Potter Gottesdienst im Albersweiler in Rheinland-Pfalz wurden viele elektrische Kerzen aufgehängt und die Pfarrerin hat sich verkleidet. Auch Pfarrerin Ute Metzger hat schon einen Harry Potter Gottesdienst veranstaltet. Sie erinnerte der Zauberspruch Ex Peto Patronum an die Bibel. Mit diesem Spruch ruft Harry Potter seinen Patronus zum Schutz vor den Dämonentoren. Das Anrufen des Schutzgeistes, das haben wir doch auch in der Bibel. Und der sprechende Hut darf beim Harry Potter den Gottesdienst auf dem Altar auch nicht fehlen. Das ist ein selbstgebasteltes. Es sieht so aus wie der normale und der echte. Aber er ist nach meinem Willen zusammengesetzt oder einfach durcheinander. Aber das hat Paulus schon damals vorausgesagt und schreibt an seinen Jünger Timotheus, denn es wird eine Zeit kommen, können wir das nächste Bild haben, da werden sie die gesunde Lehre nicht ertragen. Sie werden von der wahren Lehre nichts mehr wissen wollen und sich selbst nach ihren eigenen Lüsten Lehrer beschaffen, die das reden, wonach ihnen die Ohren jucken. Luther hat schon eine interessante Sprache. Aber das hat Paulus auch. Und dann gibt es den echten Zollstock. Der ist geeicht und anerkannt. Und überall gebraucht man ihn. Wisst ihr, in letzter Zeit habe ich ein interessantes Erlebnis gehabt und ein ermutigendes. Ich habe mir selbst schon seit langer Zeit einen Kleiderschrank aus echter Eiche gewünscht. Aber ich hatte weder die Zeit noch das Geld dazu. Das Geld fehlte, denn sie sind teuer, die Zeit, weil ich zu beschäftigt war. Doch jetzt als Rentner hatte ich Zeit und ich habe mir diesen Wunsch erfüllt. Die Eiche ist ein schweres Holz, aber meine Kraft heute reicht nicht mehr so richtig, um so ein schweres Ding zu handeln. Also musste ich jedes Teil einzeln machen. Ich habe mir eine Zeichnung gemacht, die Masse angegeben und dann habe ich den Zollstock benutzt. Und nach diesem Zollstock habe ich die Einzelteile gefertigt. Und wisst ihr, was ich erlebt habe? Als mein Sohn und mein Enkel dazu kamen, um den Schrank zusammenzubauen, ich zitterte nur, aber es passte. Und es fügte sich alles zusammen, die Türen gingen und der Schrank stand. Das war ein Erfolgserlebnis, wenn ich diesen echten Maß. Stellen Sie sich vor, ich hätte einfach gesagt, den Korpus, die Seite baue ich nach diesem Zollstock, aber es wird zu langweilig, immer das Gleiche. Dann nehme ich mal für die Türen ein anderes und lese hier die Masse ab und mache nach diesen Maßen die Türen. Ich will mir nicht vorstellen, was daraus geworden wäre. Und so ist das oft auch in unserem Leben. Oder nehmen wir ein anderes Beispiel, der Schiffsbau. Ich habe mir einige Sendungen angeguckt, wie diese riesen Kreuzfahrtschiffe gebaut wurden. Heute bauen die nicht mehr in einer Werft. Das würde viel zu lange dauern. Die Einzelteile dieses Schiffes werden überall auf der Welt gebaut. Und dann werden sie in einer Werft zusammengesetzt, wie so Lego-Bausteine, ne? Oder Duplo. Und Wunder, sie passen zusammen. Warum passen sie zusammen? Weil sie ein Maß haben, nachdem es festgelegt wurde. Und dann entsteht etwas Gutes. Dann kann man es prüfen und die Seiten passen. Und dann entsteht ein schönes Schiff. Ob man darauf fahren will, ist eine andere Frage. Ist nichts für mich, muss ich sagen. Aber das Schiff ist schön. Ich finde es einfach schön. Und es passt auch zusammen. Und wenn wir aber viel mehr Freude empfinden, wenn durch das richtige Gebrauch des Wortes Gottes ein gutes Leben entsteht. Wenn wir uns danach richten, wie Gott uns geschaffen hat, was er für uns geschaffen hat und wie er uns gemacht hat, nach diesem Maß, wenn wir das zusammenfügen, dann entsteht etwas Gutes. Denn nur durch die Heilige Schrift können wir prüfen und feststellen, was gut ist. Darum wäre es zum Vorteil, wenn wir die Schrift auch kennen würden, um sie anzuwenden. Denn wie kann ich etwas auf Gutes prüfen, wenn ich nicht weiß, was das Gute ist? Als Beispiel will ich heute ein besonderes Thema nehmen. Es ist ein heikles Thema. Und ich möchte betonen, ich habe diese Ausarbeitung für mich persönlich gemacht. Und ich bitte euch, genauso zu prüfen, wie die Leute in Berea es gemacht haben, als Paulus und Silas ihnen gepredigt haben. Ich habe es für mich geprüft und ihr prüft mich heute zu diesem Thema. Das ist das Thema, das heute sehr verbreitet ist. Neue Gesetzgebungen sind entstanden dieses Jahr. Die Gleichgeschlechtlichkeit. Gleichgeschlechtliche Partnerschaften wurden heute der Ehe gleichgestellt. Wir haben uns ein eigenes Maß gebaut. Andere Autorität ist ausgeschlossen. Gott hat nichts dazu zu sagen in unserer Gesellschaft. Wir machen uns unsere Gesetze alleine. Die Gesellschaft lenkt Gottes Wort rundweg ab, macht sich eigene Werte. In manchen Kirchen dauerte es länger, aber die versuchten, das Wort Gottes so zusammenzusetzen, dass es irgendwie passt. Und nach nicht allzu langer Zeit wurde mit der Kirche beschlossen, gleichgeschlechtliche Partnerschaft auch segnen zu dürfen. Wir bauen uns unsere Ordnungen selbst. Das ist ein manipulierter Maßstab. Dann schieben die und teilen diesen Zollstock hin und her, damit es nach ihren Vorstellungen passend wird. Aber was sagt die Bibel dazu? Für die Gesellschaft ist es nicht wichtig, denn sie glaubt nicht daran. Die Kirche behauptet, das Alte Testament gilt nicht mehr und Jesus predigt ja nur Liebe zu allen. Jesus hat ja angeblich auch nichts dazu gesagt. Ich bitte mit dem nächsten Bild ein bisschen zu warten. Kann denn Liebe Sünde sein? Ich weiß, dieser Satz ist schon abgedroschen und ziemlich abgenutzt. Aber ich nehme ihn trotzdem. Und ich stelle diese Frage, kann Liebe Sünde sein? Was denkt ihr so spontan? Gut, das ist schon mal je nach Sicht, ne? Welche Liebe oder so weiter. Wisst ihr, ich habe auch darüber nachgedacht. Und deshalb habe ich diese Arbeit mir auch gemacht, um nachzuforschen und zu gucken. Und dann habe ich doch etwas gefunden. Und besonders im Johannesbrief können wir das Bild jetzt haben. Johannes schreibt in seinem ersten Brief, Liebet nicht die Welt und auch nicht, was in der Welt ist. Denn wer die Welt liebt, kann nicht zugleich Gott, den Vater, lieben. Denn alles, was in der Welt ist, wie zum Beispiel menschliche Leidenschaften, die Gier nach Besitz und Macht, überhaupt ein Leben voller Selbstgefälligkeit und Stolz, all das kommt nicht von Gott, unserem Vater, sondern von der Welt. Die Welt aber mit ihren Verführungen und Verlockungen wird vergehen. Wer aber den Willen Gottes tut, der wird bleiben und ewig leben. Also kann die Liebe im gewissen Maß auch Sünde sein. Ich habe diesen Satz nicht nur einmal gehört. Ich liebe es, dem so richtig eins reinzuwürgen. Ich liebe es, ihn leiden zu sehen. Ja, dann wird auch behauptet, Jesus hätte nichts zu diesem Thema gesagt. Doch schauen wir uns das ein bisschen genauer an. Jesus ist in Israel geboren und er war Jude. Und zu der Zeit brauchte man den Juden überhaupt nicht zu diesem Thema sagen. Die wussten ganz genau, wie Gott dazu steht. Die Schriftgelehrten und die Pharisäer haben es ihnen von Geburt an eingebläut. Und die Tora war in aller Munde, denn die Gesetze Gottes und sein Wille kannten sie alle. Es gibt viele Stellen dazu, aber ich beschränke mich heute auf 3. Mose, Verse 20, Kapitel 20, Verse 13 und 10. Wenn ein Mann mit einem anderen Mann schläft, so haben sie beide eine widerliche Tat begangen. Sie sollen unbedingt getötet werden. Ihre Schuld fällt auf sie zurück. Und Vers 10. Wenn ein Mann mit einer Frau eines anderen die Ehe bricht, so sollen sie beide, der Ehebrecher und die Ehebrecherin, unbedingt getötet werden. Das erinnert mich an die Begebenheit in den Evangelien, wo die frommen Juden eine Frau beim Ehebruch ertappt haben und sie vor Jesus gezerrt. Steine schon in der Hand, standen sie im Kreis und warteten, was Jesus dazu sagen würde. Bemerkenswert ist hier aber, sie hielten sich nicht ganz an das Gesetz. Sie haben nur die Frau vor Jesus gezerrt. Das Gesetz sagt deutlich, der Mann gehörte dazu. Steinigung zu der Zeit war üblich. Denken wir an die Steinigung von Stephanus, bei der Saulus zugegen war und diese Tat für gut befunden hatte. Jesus brauchte also nicht wirklich darüber zu reden, ob das Gott gefiel oder nicht. Doch hat er wirklich nichts dazu gesagt? Wenn wir noch genauer hinschauen, so merken wir, dass Jesus sehr wohl sich zu diesem Thema geäußert hat. Hier kann man einiges dazu sagen, aber uns fehlt heute natürlich die Zeit dafür. Wichtig ist in diesem Zusammenhang aber, dass Jesus bei dem Gespräch darüber auf den Schöpfungsakt Gottes hingewiesen hat. Im ersten Kapitel der Bibel lesen wir 7-mal, dass Gott das betrachtete, was er durch sein Wort geschaffen hatte und fand es immer gut. Gott sah, was er machte, was entstanden war und siehe, es war sehr gut. Was Gott gemacht hat, war immer gut. Und am 7. Tag, nachdem er alles betrachtet hatte, was er gemacht hat, sagt er, dann betrachtete Gott alles, was er geschaffen hatte, und siehe, es war sehr gut. Was immer die Gesellschaft sagt, wie immer die Kirche versucht zu rechtfertigen, alles, was gut und vollkommen ist, kommt nur von Gott. Das singen wir auch in einem Lied. Wenn wir uns an Gottes Wort halten, wenn das Autorität in unserem Leben wird, denn wir nennen uns Gläubige und Christen. Doch eines fällt bei der Schöpfung auf. Gott hat alles gut gemacht. Und dann hat er Adam geschaffen. Mit eigenen Händen hat er ihn geformt und gab ihm Leben. Und dann geht er mit ihm durch den Garten, erklärt ihm alles. Und sie haben Gemeinschaft. Und plötzlich sieht er den Adam an und sagt, in Vers 18 im zweiten Kapitel 1. Mose, Gott, der Herr, dachte sich, es ist nicht gut, dass der Mensch alleine ist. Ich will ihm eine Gefährtin machen, die zu ihm passt. Und das Ergebnis der Schöpfung des Menschen lesen wir in 1. Mose 1,27. Und Gott schuf den Menschen nach seinem Ebenbild, als Mann und Frau schuf er sie. Und genau das greift Jesus an, ein, auf, im 19. Kapitel des Matthäus-Evangeliums. Hier lesen wir darüber, wie die Pharisäer zu Jesus kommen und ihm eine Frage zur Ehescheidung stellen. Jesus geht kurz auf die Ehescheidung an, aber dann wendet er ihren Blick zum Willen Gottes in dieser Sache und benutzt genau das. Matthäus 19, Verse 4 bis 6. Jesus sagte zu ihnen, habt ihr nicht gelesen, dass Gott den Menschen am Anfang als Mann und Frau erschuf und sagte, darum wird dein Mann Vater und Mutter verlassen und verbindet sich eng mit seiner Frau und die zwei werden eins sein. So sind sie nicht mehr zwei voneinander getrennte Menschen. Was Gott aber zusammengefügt hat, das soll der Mensch nicht scheiden. Obwohl es den Pharisäern um Ehescheidung ging, hat Jesus doch deutlich auf die Ordnung und Willen Gottes hingewiesen. Und nach Gottes Schöpfung gibt es nur zwei Geschlechter. Und die beiden bilden eine Einheit, wenn sie zusammenkommen. Alles andere ist durch den Sündenfall und die Sünde geworden. Weiter will ich heute nicht gehen, aber in den Briefen, die wir von den Aposteln haben, von Paulus und den anderen, wird dieses Thema immer wieder angesprochen. Denn in heidnischen Bräuchen war das eine Selbstverständlichkeit. Da wurden sogar militärische Einheiten aus homosexuellen Männern zusammengestellt, damit sie immer zusammen sind. Und die waren die besten Krieger. Aber das war nicht nach dem Willen Gottes. Denn was hatten die damals zur Messung und zur Beurteilung, die Christen zur Zeit Jesu und danach? Sie hatten nur das Wort Gottes. Und über dieses Wort hat Jesus schon damals gesagt, denkt daran, ehe Himmel und Erde vergehen werden, wird das Wort Gottes nicht vergehen. Auch nicht ein einziger Buchstabe vom Gesetz wird ungültig. Himmel und Erde werden vergehen, aber das Wort Gottes ändert sich nicht bis ans Ende der Welt. Weil auch Gott sich niemals ändert. Er passt sich nie einer Gesellschaft an und auch nicht dem wechselnden Denken der Menschen. Was hätten wir sonst für einen Gott, der wankelmütig werde und sich an uns angepasst hätte? Dann wäre es ein Götze, mit dem wir umgehen können, wie wir wollen. Gott ist souverän. Ein anderes Mittel als die Schrift hatten die Christen damals nicht. Deshalb halte ich mich lieber an das Wort und an die Einstellung der Apostel, als sie vor den hohen Priester geführt wurden in Jerusalem. Da sagte Petrus und die Apostel, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Wenn wir Gottes Maßstab als unser Leben für unser Leben nehmen, dann entsteht Gutes, was wir behalten und bewahren können. Denn Gott schaute auf das, was er gemacht hatte, und siehe, es war sehr gut. Wenn wir diesen echten Maßstab benutzen, dann entsteht Gutes. Aber wie oft begegne ich Christen, die auch prüfen. Wir haben das in Anspiel am Anfang gehört. Und dadurch entsteht nicht immer Gutes. Aber sie prüfen so lange, bis sie etwas Schlechtes, nicht Gutes gefunden haben und fühlen sich dann richtig gut. Stellt euch mal vor, es gibt Leute, die nennen sich Christen. Ich glaube, sie heißen Mennoniten. Aber sie können doch nicht Christen sein. Sie stehen nicht mal auf, wenn sie am Tisch für die Gaben danken. Wisst ihr, das habe ich mir nicht ausgedacht. Diesen Satz habe ich persönlich gehört. Es hat eine Person ausgesprochen, vor 50 Jahren, vor einer christlichen Runde. Da redete man übereinander und suchte etwas, aber ich glaube, wir wussten selbst nicht, was da gesucht wurde. Zu meiner Freude stellte ich fest, jetzt nach 50 Jahren traf ich diese Person wieder, dass sie heute anders sucht. Aber wisst ihr, damals war es ihr Ernst. Sie glaubte fest an die Schrift. Sie meinte es sehr ernst, die Heilige Schrift war auch ihr Maßstab. Doch sie verwechselte in diesem Fall die Ehrfurcht vor Gott mit der physischen Haltung seines Körpers. Denn ich kann Gott in jeder Haltung preisen. Ich kann ihn in jeder Situation loben. Und sie hat sich aber ein persönliches Urteil gebildet. Doch Jesus sagt deutlich, richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Denn wie ihr richtet, so werdet auch ihr gerichtet werden. Das habe ich hier auch im Gespräch gesagt. Und wir freuten uns über die Erkenntnis, dass wir haben, dass wir heute wirklich Gutes finden können. Ich habe schon das Beispiel von der Ehebrecherin erwähnt. Die Leute, die sie vor Jesus zehrten, beriefen sich doch auch auf die Schrift. Und Jesus sagte nicht, dass sie nicht gesteinigt werden sollte. Sonst hätte er ja gegen sein eigenes Gebot gesprochen. Sie kannten die Schrift. Das wussten die Schriftgelehrten und Pharisäer auch, die die Frau beschuldigten. In Johannes 8,5 lesen wir, wenn wir das Gesetz des Mose befolgen wollen, müssen wir sie steinigen. Was meinst du dazu? Das war natürlich eine Fangfrage, denn sie suchten nicht das Gute in dieser Situation, sondern sie suchten etwas, um Anlass zu haben, Jesus zu verurteilen, um ihm schlecht zu machen. Aber Jesus scheint gar nicht auf diese Frage einzugehen. Er beugte sich einfach hinab und schreibt etwas in den Sand. Die Umstehenden wurden unruhig und drängten immer weiter. Und nach hartnäckigem Drängen stand Jesus endlich auf und sagte, nun dann, steinigt sie. Aber den ersten Stein soll der werfen, der noch nie gesündigt hat. Als Erste verschwanden die, die am lautesten waren und die am dringendsten die Steine werfen wollten. Aber langsam verschwanden alle. Hast du auch schon mal Schlechtes beim anderen gefunden? Hältst du auch schon manchmal Steine in deiner Hand? Deine Rechtfertigung ist, aber ich habe doch recht. Ich habe es doch gesehen, ich habe es doch gehört. Aber die Schrift sagt uns wiederum, Sprüche 3, Vers 5, verlass dich nicht auf deine Urteilskraft. Vertraue auf den Herrn von ganzem Herzen und verlass dich nicht auf deinen Verstand. Was tat Jesus? Wir haben im Lied auch gesungen. Wir wollen sein wie Jesus. Da stand Jesus auf und fragte sie, die Frau, wo sind jetzt deine Ankläger? Hat dich denn keiner verurteilt? Nein, Herr, antwortete sie. Dann will ich dich auch nicht verurteilen, sagte Jesus. Geh, aber sündige nicht mehr. Das ist ein Rat an uns. Jesus hat das Urteil für die Sünde ja auf sich genommen. Wie kann ich dann so überheblich sein und andere verurteilen? Auch wenn sie schlecht leben, nicht nach meinem Geschmack. Jesus ruft uns dazu, zu sein wie er. Gott hat mich und dich ja nicht zu Richtern ernannt. Das wird vielleicht in der Zukunft sein, wo wir mit ihm in der Herrlichkeit sind, aber nicht hier. Und er hat uns auch nicht zu Verteidigern von ihm und seinem Wort gemacht, sondern er führt uns dahin, dass wir sein Wort hören und danach handeln. Das Verteidigen kann er selbst am besten. Wir sollten es anwenden, um zu prüfen, was gut ist, nicht um zu richten. Das ist ihm allein vorbehalten. Er hat uns aufgetragen, Zeugen zu sein. Wir sollten mit unseren Worten und Taten das bezeugen, was Jesus uns sagte, und nichts anderes will er von uns. Lernt von mir, sagt Jesus. Und Jesus will, dass wir das, was er uns sagte, seine Worte im Herzen bewahren und unser persönliches Leben danach ausrichten. So werden wir nicht Richter, sondern Zeugen seines Wesens. Nur so werden wir qualifiziert, alles zu prüfen und das Gute zu behalten. Diesen Rat gibt auch Paulus den Christen in Rom. Und damit will ich heute schließen. Römer Kapitel 12, Vers 2. Nehmt nicht die Vorstellungen dieser Welt zum Maßstab, sondern ändert euch, indem ihr euch nach Gottes Maßstäben orientiert. Nur dann könnt ihr beurteilen, was Gottes Wille ist, was gut und vollkommen ist und was ihm gefällt. Trachten wir danach, zu leben und zu tun, wie es unserem Herrn Jesus gefällt.